HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir sitzt wie fast immer mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai.
Moin.
Ja, es ist Montag, der 2. November, der Montag nach dem 104. Stadtderby. Dazu ist eigentlich fast alles schon gesagt, deswegen wollen wir uns heute mit einer anderen Zahl und einem anderen Thema beschäftigen, nämlich 50 Jahre Frauenfußball. Dazu haben wir wie jede Woche einen passenden Gast und wer das ist, erfahren wir heute von ihren Mitspielerinnen.
Bei gegnerischen Mannschaften ist sie aufgrund ihrer Torgefahr gefürchtet.
Eine Riesenbereicherung für unser Team.
Sie ist im Jahre 2019 zur Spielerin des Jahres im Hamburger Amateurfußball gewählt worden. Und das in einem zarten Alter von gerade einmal 21 Jahren.
Sie ist sowohl auf als auch neben dem Platz eine absolute Teamplayerin und immer für jeden da.
Als Enkelin einer HSV-Legende wurde ihr das Fußballtalent in die Wiege gelegt.
Ich sag nur Usain.
Ja, und wir sagen herzlich willkommen der Kapitänin der HSV Fußballfrauen, Viktoria Schulz. Herzlich willkommen, Vicky, bei uns hier im Podcaststudio hinter dem Sicherglas.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier, glaube ich, wohl behütet hinter dem ganzen Glas.
Absolut. Wir haben es gerade schon gehört, Enkelin einer HSV-Legende. Ja, dein Nachname Schulz, könnte man jetzt überlegen. Ich glaube, es gab mal einen Hans Schulz, aber ich glaube, hier kann es nur um eine Legende gehen, nämlich World Cup Willi Schulz.
Korrekt.
Ja, dein Opa.
Genau. Ja, viele kennen ihn größtenteils. Ich glaube, wäre er nicht mein Opa, wäre es auch nicht ganz so meine Generation. Aber natürlich in der erfolgreichen Zeit rund um Uwe Seeler wahrscheinlich ein Name, an dem man hin und wieder mal vorbeikommt.
Auf jeden Fall. Was ist mit den Namen, die wir eben gehört haben? Hast du die alle erkannt?
Ja, definitiv. Die muss ich nachher auch erstmal anrufen.
Sag mal, wer war's?
Lela war dabei, Anne genau. War dabei, Kati war dabei.
Lela Navard, die Torhüterin.
Genau.
Anne van Bonn, euer Routinier. Champions League-Siegerin 2009 mit Duisburg, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Und Katharina Schimpf, deine Mittelfeld-Kollegin.
Korrekt. Ja. Die drei direkt erkannt, würde ich sagen.
Wir haben ja eben schon in der Vorstellung gesagt, dass am Wochenende war das Derby. Darüber haben wir eigentlich jetzt ziemlich viel schon gesprochen. Ihr hättet auch eigentlich ein Derby gehabt, oder? Das ist dann ausgefallen, oder?
Das gegen Hennstedt-Ulzburg, das hat stattgefunden, grundsätzlich.
Ja, der Kollege meint, glaube ich, das Derby gegen Bremen. Also es ist ja nicht Werder Bremen, aber genau, es ist ATS Buntentor aus Bremen. Korrekt. Und das hättet ihr am Wochenende gespielt, aber dann kam der Lockdown light.
Genau, grundsätzlich aber trotzdem ein Derby, weil wir in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind in die Regionalliga, die Aufstiegsspiele gegen Buntentor hatten. Entsprechend natürlich auch wieder ein Funken mehr Rivalität dabei, als vielleicht bei einem normalen Duell in der Liga. Ja. Schade, dass es ausfällt, schade, dass grundsätzlich jetzt die nächsten Spiele ausfallen werden.
Wobei du ja selbst auch gar nicht gespielt hättest jetzt, ne? Wir haben gerade gesehen, dicker Fuß noch, genau. Eine Bandage trägst du, was war es genau, Bänderriss?
Genau, leider im Nachbarschaftsderby gegen Hennstedt-Ulzburg in einem Zweikampf umgeknickt, dabei zwei Bänder gerissen.
Oha, zwei Bänder gleich.
Genau, kommt mir so ein bisschen zugute, dass jetzt erstmal wieder eine Pause ist, aber trotzdem hätte man natürlich den regulären Saisonverlauf irgendwie versucht durchzubekommen.
Wie lange ist das her?
3 Wochen jetzt, gestern auf den Tag genau, sprich 3 Jahre noch vor mir und hoffe dann wieder normal anfangen zu können.
Und nach 6 Wochen nach einem doppelten Bänderriss, das ist ein ambitioniertes Ziel, würde ich sagen.
Ja, ich hatte es leider vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich mal, gleicher Fuß, alle 3 Bänder durch außen. Da habe ich 8 Wochen gebraucht, deshalb hoffe ich, dass diesmal auch 6 ausreichen. Wobei mich ja jetzt erstmal keiner stresst, muss man sagen. Und man die Gelegenheit hat, das einmal vernünftig auszuprobieren.
Ja. Wir haben gerade die Derbys schon angesprochen, in der Regionalliga Nord, wo ihr spielt, ist wahrscheinlich fast alles ein Derby.
Genau.
Regionales Derby zumindest. Hast du denn dir das Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli am Freitag angeschaut? Du bist ja selbst auch HSV-Fan.
Genau, habe ich mir angeschaut, sogar mit Katharina Schimpf zusammen.
Ja.
Über 3 Punkte hätte man sich natürlich gefreut. Nach so einem späten Gegentor dann noch den Ausgleich zu schaffen, glaube ich, freut einen auch erstmal. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, gerade in den Heimspielen jetzt gegen St. Pauli mal wieder ein Dreier auf jeden Fall dran.
Wo habt ihr es geguckt? Zu Hause?
Bei mir auf dem Sofa.
Bist du denn normalerweise immer im Stadion, als wenn nicht Corona-Zeiten?
Selten, ehrlicherweise, weil wir Freitagstraining haben, Montagstraining haben. Die fallen schon mal somit eine jede Woche flach. Sonntags haben wir immer Spiel, sprich, da müsste man sich die Samstagspartien irgendwie rauskramen. Und die sind natürlich auch rare Seet so über die Saison. Also muss man sich meistens irgendwie mit dem Sofaplatz begnügen, aber Hauptsache, man
Sofa
kann es irgendwie sehen.
Habt ihr vermutlich verlassen, als dann Simon Terodde das 2:2 machte. Was
hallo.
War da los bei euch?
Ich bin komplett eskaliert. Kati war
nicht gut für den Fuß.
Ja, das stimmt. Kati war, glaube ich, gerade auf dem Weg irgendwie zum Kühlschrank. Die hat keines der beiden HSV-Tore gesehen.
Wow.
Aber war dann immer informiert, nachdem ich lautstark irgendwie gejubelt habe.
Ja, einer, der auf jeden Fall das Tor live auf dem Platz gesehen hat, der hat uns eine Nachricht für dich geschickt. Und dieserjenige war vor 3 Wochen auch bei uns zu Gast. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, was jetzt kommt. Wer nämlich damals aufmerksam zugehört hat, der konnte auch deine Stimme in dem Podcast hören. Und hier kommt der Konter.
Vicky, grüß dich, hier ist der Leibe. Ich hoffe, dir und deiner Truppe geht's gut und ihr seid alle wohlauf. Konntet euren letzten Kantersieg ein bisschen feiern, zumindest im kleinen Rahmen, wie es halt so möglich ist zur aktuellen Zeit. Ich wollte ja fragen, wie überbrückst du jetzt die Zeit im November? Was machst du für dich? Machst du persönlich mehr zu Hause? Oder wie sieht euer Trainingsprogramm da aus? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft und dass die Spiele dann im Dezember hoffentlich wieder stattfinden. Bleibt gesund, bleibt positiv und haut ordentlich rein. Bis bald. Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße von Kapitän zur Kapitänin von Tim Leibold. Seine Frage, nachdem du ihn ja vor 3 Wochen schon eine Frage gestellt hast, wie du den November umkriegst, aber eigentlich ist es ja mehr oder weniger klar bei dir, du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen ausruhen und Reha machen, oder?
Genau, erstmal vielen lieben Dank, Leibe. Genau, der November wird von Reha geprägt sein. Glücklicherweise habe ich zum ersten Corona-Lockdown irgendwie mein Home-Gym-Repertoire ein bisschen erhöht. Sprich,
Das heißt?
Nochmal die ein oder andere Kettlebell und Hantel dazu organisiert. Habe jetzt gerade mir ein Homebike quasi zugelegt. Das war natürlich jetzt irgendwie passend, dass das natürlich das Erste ist, was ich wieder tun darf im Rahmen der Reha. Sprich, da werde ich einiges auch an Stabilitäts- und Kraftübungen machen können. Das ist ja meistens auch so das Umfänglichste, was irgendwie in Zeiten, in denen man nur zu Hause bleiben kann, absolviert werden kann. Aber ehrlicherweise freue ich mich auch einfach schon mal wieder eine Runde joggen zu gehen. Das merkt man dann doch schon noch von 4 oder 5 Mal die Woche Training und Spiel am Wochenende komplett auf Null gedreht zu werden. Ich glaube, da weiß jeder Sportler, dass das nicht ganz einfach ist. Da hat man irgendwie Hummeln im Hintern und vor allem, wenn man die Mannschaft dann noch siegen sieht, wird man da gerne wieder mitmachen. Sprich, der November wird wieder zum Aufbau genutzt, sodass, sofern es weitergeht im Dezember, ich dann glücklicherweise wieder dabei bin. Somit ein bisschen Glück im Unglück vielleicht noch.
Ja, ihr kennt das ja schon, dass der Spielbetrieb ausgesetzt wird. Wie lange war es beim ersten Mal? Wie lange musstet ihr auf Spiele verzichten?
Boah, ich glaube, unser letztes Spiel war Anfang März. Danach wurde die Saison dann gegen Ende Juni komplett ausgesetzt, sprich bis zum ersten Testspiel im August war echt schon ein halbes Jahr rum. Das war schon Zeit, vor allem diese Ungewissheit, wann kann man wieder starten, wann kann man überhaupt wieder in Kleingruppen trainieren. Das war schon kein cooles Gefühl. Ich hoffe, dass es diesmal überschaubar bleibt. Zumindest sind die Situationen dahingehend ja schon mal gewohnter. Auch irgendwie nur ohne Zweikämpfe auszukommen auf dem Trainingsplatz erstmal.
Wie ist denn das bei euch? Ihr werdet ja nicht getestet auf das Virus. Wie sieht das dann in der Kabine aus? Müsst ihr da alle 2 Meter voneinander entfernt sitzen? Dürft ihr überhaupt in der Kabine? Wie läuft dann so ein Spieltag ab?
Genau, aktuell dürfen wir gar nicht mehr in die Kabine. Sprich, wir kommen eigentlich umgezogen zum Training und so auch wieder von der Anlage entfernen. Zu noch geregelteren Zeiten war es letztlich, dass wir zu 7 in eine Kabine durften. Nur 2 durften gleichzeitig duschen. Das war natürlich auch immer ein logistischer Aufwand. Dann guckt man erstmal rein, sind schon 7 drin oder nicht. Also man gewöhnt sich dran. Man nimmt das natürlich auch gerne in Kauf, um überhaupt wieder was tun zu können mit der Mannschaft. Aber das sind dann so die üblichen Beschränkungen und Regeln, an die man sich halten muss. Maskenpflicht im Kabinenhaus, all solche Themen.
Und beim Torjubel?
Ja, beim
nicht
Torjubel
umarmen, sondern
rennt man natürlich irgendwie erst aufeinander los und dann, Freunde, ein bisschen Abstand halten. Wir verzichten auf den Kreis vorm Spiel, wo man sich eigentlich nochmal einschwört. Halt all solche Kleinigkeiten, klar abklatschen mit dem Gegner, vielleicht nur die Faust oder den Ellbogen nutzen.
Kommt schon ein bisschen was zusammen, ja.
Total, und man vergisst es ja, gerade am Anfang irgendwie. Mittlerweile sind wir da, glaube ich, sehr, sehr gut dran gewöhnt. Und wenn man es damit irgendwie vermeiden kann, ist es natürlich nicht so viel verlangt, sich daran zu halten.
Wie ist das eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten? Wie häufig trainiert ihr? Wie professionell trainiert ihr?
Wir trainieren viermal die Woche. Donnerstags ist da unser freier Tag.
In Norderstedt immer, oder?
Genau, korrekt, auf der Paul-Hauenschild-Anlage. Donnerstags kann man da nochmal für sich selber nutzen. Klar, gerade wenn man selber weiß, mein Beispiel jetzt, Sprunggelenk ist ein bisschen angeschlagen, den Donnerstag nochmal zu nutzen, um selber seine Wehwehchen irgendwie zu optimieren.
Könnt ihr auch, Entschuldigung, wenn ich noch unterbreche, könnt ihr das UKE, das medizinische Zentrum da mit benutzen? Oder?
Bisher nicht wirklich. Das sind aber definitiv alles Themen, die ja auch im Zuge des Konzeptes, was der HSV ja jetzt vorantreibt, auch weiter optimieren möchte. Klar ist man da mittlerweile so über Jahre, die man selber spielt, auch ein bisschen besser in der Ärzte- und Physioszene verdrahtet. Wir haben auch einen Top-Mannschaftsarzt, Physios, die uns begleiten. Da können wir auch jederzeit hin. Das ist natürlich auch wichtig, je höher man möchte, dass die medizinische Betreuung da auch mit einhergeht. Sprich, wir sind da versorgt und genau, das Athletikum gehört bisher zumindest nicht dazu.
Ihr seid ja keine Profis, ist klar, in der Regionalliga, auch in der Bundesliga, bin mir gar nicht sicher, ob das alles Profis sind. Oder?
Weißt du das? Bei uns, bei den Frauen nicht, nee.
Nicht? Nee, also die meisten arbeiten nebenbei noch, auch in der Bundesliga?
Ich hoffe alle. Ich hoffe, dass alle arbeiten. Ja. Nee, bei uns sind ja viele auch noch Schülerinnen, Studenten, wie auch immer. Von daher der Frauen-Profi-Bereich tatsächlich erst in der Bundesliga. Und da,
das meine ich, in der Bundesliga sind aber schon die meisten Profis dann?
Die meisten würde ich nicht sagen. Dennoch eine größere Anzahl, als man es die Jahre vorher, denke ich, noch kannte. Aber grundsätzlich hat da jeder eigentlich ein zweites Standbein. Ob es jetzt durch ein begleitendes Studium sei, das hört man ja auch bei vielen Nationalspielerinnen noch, dass die nebenher was machen.
Was machst du nebenbei?
Ich arbeite im Immobilienunternehmen.
Nebenbei ist gut. Nebenbei spielst du Fußball, oder?
Genau, ja. Das ist ja nun mal in dem Fall so, dass das erste Standbein der Job ist. Ich meine, wir verdienen damit kein Geld, das ist de facto einfach
kein
so.
Kein Geld heißt kein Geld, weil zum Beispiel bei den Fußballern, bei den Männern weiß man ja, dass man sogar in der achten Liga noch ein paar Euro bekommt. Wie ist das bei euch? Gar kein Geld?
Kein Geld heißt kein Geld, ja, in dem Fall. Aber das ist auch gar nicht das Thema. Also das ist ja auch nicht das, was einen antreibt. Wenn man nicht so weit entfernt von der Anlage auch wohnt, vom Trainingsplatz, dann ist das, denke ich, noch alles vertretbar und alles okay. Gerade die weiter anreisen. Also wir haben Leute aus der Nähe von Buxtehude. Wenn man sich da vorstellt, fünfmal die Woche durch einen Elbtunnel, das reicht ja manchmal schon, wenn man nur drüber nachdenkt, sich da dann durchzuquälen und abends wieder zurück, sind natürlich so Themen wie Aufwandsentschädigung beziehungsweise Fahrtengeld schon so Dinge, die dann auch elementar sind, die zu haben, um halt die Spielerin auch irgendwie halten zu können. Aber wenn man so vom Gehalt an sich sprechen möchte, ist das bei uns noch nicht der Fall. Nein.
Dafür habt ihr aber ein ziemlich professionelles Funktionsteam drumherum, also Physiotherapeut, Athletiktrainer, Torwarttrainer, sowieso zwei Trainer, Mannschaftsarzt.
Genau, ja. Da können wir auf jeden Fall nicht klagen. Die halten uns auch ordentlich auf Trab.
Und einer, der dich vor allem auf Trab hält, einer der Chef des Funktionsteams, den hören wir jetzt.
Moin, liebe HSV-Fans. Hier spricht Manuel Eipers, Trainer der ersten Frauen unseres HSV. Liebe Vicky, mit deinen 22 Jahren bist du auf unserer HSV-Brücke noch ein sehr junger Kapitän. Umso bemerkenswerter finde ich es, welch hohe Bandbreite an Skills du bereits in dir vereinst, die einen guten Kapitän ausmachen. Du trägst die Raute im Herzen, gehst stets mit voller Kraft voraus und hast den Finger dabei immer am Puls deiner Mannschaft. Identifikationsfigur mit 22 Lebensjahren. Meine Frage an dich lautet, welchen Idealen folgst du und gibt es für dich ein Vorbild, das dich in deiner eigenen Entwicklung inspiriert und geprägt hat?
Ja, das war Manuel Albers, dein Trainer und der fragt nach deinen Idolen. Da würde mir als erstes möglicherweise dein Opa einfallen.
Das ist korrekt, genau.
Ja?
Ja.
Bist du durch ihn zum Fußball gekommen oder wie war das damals?
Ich denke schon. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter. Der hat auch Fußball gespielt. Von daher war das natürlich irgendwie, sobald ich laufen konnte, hat man gegen den Ball getreten. Sobald Opa da war zu Hause, hat man Fußball gespielt. Da war das irgendwie naheliegend, dass der Weg dahin führt. Aber definitiv ist er, wenn nicht der wichtigste Mensch dahingehend gewesen. Man hört immer, er erzählt Geschichten von damals, von den Weltmeisterschaften und allem Möglichen drumherum, wo man sich gerade aus dem Profibereich, wo man natürlich sonst gar nicht so viele Einblicke gewährt bekommt, Dinge anhört, Dinge verinnerlicht, wie geht man damit um, wie geht man vielleicht auch mal damit um, wenn Sachen gesagt werden, die nicht stimmen, lässt man das an sich heran, halt all solche Themen, die man sonst vielleicht auch noch erlernen kann und sich ein bisschen über Erfahrung und Lebensjahre aneignen kann, die kriegt man dann doch schon von klein auf mit und definitiv, also das, was er erreicht hat, glaube ich, können viele nur von träumen und das dann live mitzuhören und nachfragen zu können, ja eigentlich jederzeit. Ja.
Wie war denn das als Kind? Dann hast du dir alte Zeitungen, Ausschnitte oder Videos angeschaut von Willi damals von der Weltmeisterschaft oder
genau,
wann hast du so realisiert, dass der ein richtig großer Fußballer war?
Realisiert eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Also es war halt normal irgendwie und glücklicherweise wohnen wir in derselben Straße, 300 Meter entfernt.
Auch heute noch?
Auch heute noch. Na gut, ich bin jetzt mittlerweile ausgezogen zu Hause, aber das Kindheitshaus steht da immer noch und da ist man auch häufiger die Woche mal zu Besuch. Natürlich ist man dann mal rübermarschiert zu Oma und Opa und er hat im Keller doch einige Erinnerungsstücke rumliegen, hat mir dann auch mal hin und wieder ein paar mitgegeben, so kleine Fußballschüchen, die sie zur WM geschenkt bekommen haben, Zeitungsartikel. Man hat sich alte Spiele oder Dokumentarfilme auch angeguckt von den WMs, was natürlich als kleines Kind total surreal ist, alles schwarz-weiß, das versteht man schon gar nicht, wieso das überhaupt so ist. Wie fasziniert die Menschen auch damals schon waren, das haben wir uns dann schon immer gemeinsam angeguckt und er kommt hin und wieder auch mal zu spielen, das ist natürlich dann auch cool und da darf man sich den einen oder anderen Schnack dann noch anhören.
Und hast du dann auch, warst das erste Mal beim HSV auch mit ihm oder mit deinem Vater oder?
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde behaupten, er hat mich dann mitgezogen und damals ja zu seiner Zeit im Aufsichtsrat letztlich auch noch, war man dann natürlich immer mal
gut informiert,
an der Hand mit dabei und gut informiert und konnte hin und wieder auch mal sagen, Opa, ich glaube, der ist gut, der Spieler. das waren natürlich schon coole Zeiten, wo ja, man dann viel mitbekommen hat.
Hat er dich denn dann auch zum HSV gebracht oder wie bist du im HSV gelandet dann?
Die Nähe zur Trainingsanlage war halt schon gegeben von zu Hause aus. Ich hatte aber in der Grundschule eine Schulkollegin, die schon beim HSV gespielt hat. Und ihr Vater sagte damals, das kann doch nicht sein, dass du hier auf dem Schulhof immer rumspielst und die Jungs da keine Chance haben. Du musst unbedingt mal mitkommen. Und damals, das ist jetzt auch, wann war das, 2006, 2007 so den Dreh, war das ja noch nicht ganz so, der Frauenfußball kam langsam und da war die Familie erstmal nicht ganz so begeistert, ach Mensch, die armen Knie und muss das denn sein und der Drang war aber zu groß. Dann hatte ich mich als Alibi mit ihr verabredet und der Vater hat mich zum Probetraining geschleppt und seitdem war ich HSV verhaftet quasi.
Das heißt, du warst so 9, 10 Jahre alt?
Genau. 9 muss ich, glaube ich, gewesen sein.
Wir wollen ja heute auch über das Thema 50 Jahre Frauenfußball sprechen. Du hast gerade schon gesagt, es gab auch vielleicht auch den einen oder anderen, der gesagt hat, muss das sein mit dem Fußball? Wie war das so in deinem Freundeskreis, in der Schule? War das immer irgendwie total akzeptiert oder gab es schon welche, die gesagt haben, was soll das?
Akzeptiert schon. Ich hatte auch eine Klassenlehrerin, die total Fan vom Frauenfußball war. Bei den Jungs musste man sich natürlich erstmal durchsetzen. Das erste Mal durftest du vielleicht noch nicht in die Mannschaft mit rein. Beim zweiten Mal, wenn du da mitgespielt hast, da wollten sie dann, dass du in ihr Team kommst. Sprich, da musste man sich das ein bisschen erspielen. Grundsätzlich glaube ich aber mittlerweile ist es komplett normal. Also gerade die Generation, die jetzt heranwächst, hat das Thema überhaupt nicht mehr. Es wird auch von Jahr zu Jahr weniger, aber natürlich sind, gerade weil es damals auch noch verboten war, natürlich ist das irgendwie auch nochmal ein Thema über Generationen ein bisschen. Sind solche Töne noch da, aber sie werden immer weniger und ich glaube, das ist die richtige Entwicklung dahin.
Als du angefangen hast, hast du dann direkt in der Mädchenmannschaft gespielt oder noch mit Mädchen und Jungen zusammen mit neun?
Nee, genau, war direkt Mädchenmannschaft. Beim HSV war es ja glücklicherweise schon so, dass genug Mädchen sich angemeldet hatten, um zusammen Fußball zu spielen. Sprich, das Angebot und die Nachfrage war halt da. Ich glaube, das war bei vielen Vereinen innerhalb der Stadt natürlich noch anders. Da waren Mädchen dann natürlich größtenteils über ihre Laufbahn auch erstmal irgendwie in Jungsmannschaften unterwegs, was, glaube ich, auch eine gute Ergänzung ist, ein guter Schritt, weil man da rein von der Physis natürlich nochmal Komponenten mit an die Hand bekommt. Das kann man kaum erlernen. Also das muss man dann ein paar Mal in der Woche um sich herum haben, um das mit reinzukriegen. Nur bei Jungs mitzutrainieren bin ich auch kein Fan von. Ich glaube, da macht es wirklich die Mischung, um halt A, auch die Mannschaftszugehörigkeit bei den Mädels zu haben, aber vielleicht auch nochmal die Ergänzungsattribute aus dem jungen Bereich mit dazu zu bekommen. Aber bei mir war es von Beginn an bei den Mädels, hat, glaube ich, auch nicht geschadet.
Und bist du wahrscheinlich meistens weggelaufen oder wo kommt der Spitzname Usain her?
Nee, Usain habe ich Lela quasi gegeben. Sie ist ja unsere Torhüterin und es gab mal eine ganz witzige Situation. Da hatten wir so einen Zirkel letztlich aufgebaut mit Sprint, Pass, Übungen und ja, da hat sie mal den Turbo gezündet und da kam der Name Usain her.
Okay, und wenn man anfängt mit Fußballspielen, ist es ja oft so, dass man dann auch ein Interesse anfängt zu bekommen, dass man Fan wird. Warst du von Anfang an Fan von den Männermannschaften oder auch von den Frauenmannschaften, beides? Oder wie war es bei dir?
Tatsächlich anfangs nur Männermannschaften. Also definitiv, das Angebot war ja jetzt auch noch nicht so groß. Man kannte die üblichen Verdächtigen, Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, die waren natürlich immer da.
HSV war auch mal da.
HSV war auch mal da, genau. Von Beginn an, klar, HSV, wenn man in der Stadt geboren ist, bei dem Verein spielt, dann ist das immer die Nummer eins. Ansonsten bin ich Riesensympathisant von Manchester United. Damals halt, als man angefangen hat, Fußball zu gucken mit Sir Alex Ferguson und damals Cristiano Ronaldo noch, da hing die ein oder andere Ronaldo-Collage in meinem Zimmer. Das war natürlich schon beeindruckend, was die da fabriziert haben.
Gab es auch im Frauenfußball dann Idole oder Vorbilder für dich? Also Deutschland war ja sehr erfolgreich in den vergangenen 30 Jahren, zweimal Weltmeister, ich glaube 8-mal Europameister.
Genau, ja. Also Birgit Prinz war natürlich das bekannteste Gesicht. Und die natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus dann irgendwie für die fußballerische Entwicklung in Deutschland stand. Und natürlich hat man sich dann irgendwie mal ausgemalt, vielleicht schafft man das auch, vielleicht schafft man es annähernd soweit. Da hat man sich schon dran orientiert.
Das letzte Mal Weltmeister 2007, da warst du 10. Kannst du dich daran erinnern, an das Turnier?
Sehr, sehr dunkel, ja. nicht wirklich. Auch die WM bei den Herren 2006, das waren so die ersten Turniere, die man ehrlicherweise richtig wahrgenommen hat. Davor hat man es nur so rudimentär mitbekommen. Aber ich glaube, danach fing's so richtig an, dass man heute noch irgendwie über Spiele reden kann und weiß, was passiert ist.
Du hast ja gesagt, in deiner Jugend wurde Frauenfußball schon immer populärer. Wenn du jetzt so die jungen Mädels siehst beim HSV auch, was hast du da für einen Eindruck? Wird das immer noch weiter populärer? In welche Richtung geht das? Wie beobachtest du die Entwicklung da?
Es ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv. Also das, was an Unterstützungsarbeit dahingehend auch geleistet werden kann, was viele Herren-Bundesliga-Vereine mittlerweile zusätzlich zu ihren Nachwuchsleistungszentren für die Herren oder die Jungs dann letztlich auch für Frauenmannschaften unternimmt. Ich glaube, ein Riesenvorbild kann dann nur der FC Bayern sein, was die da mit ihren Frauen auch in kürzester Zeit aufgezogen haben, muss ein Vorbild sein. Grundsätzlich die Entwicklung, glaube ich, in den jetzt kurzfristig gedacht, mal letzten 5 Jahren vielleicht, Es ist definitiv positiv. Wir haben viele, viele neue Talente, viele Talente auch innerhalb Hamburgs, die sich wieder dem HSV anschließen. Grundsätzlich hat die Raute immer Strahlkraft, glaube ich, und die wird sie auch nie verlieren. Und davon profitieren wir natürlich auch. Und wir wissen auch, dass es jeden Tag letztlich daran liegt, dass wir diese Entwicklung auch weiter voranschreiten und weiter vorangehen damit. Und das versuchen wir umzusetzen. Aber grundsätzlich sind wir da auf einem guten Weg und müssen den auch schnurstracks weiter nach vorne gehen, um da unsere langfristigen Ziele natürlich auch zu erreichen.
Das war ja nicht immer so. Das ist ja gerade auch das große Thema, 50 Jahre Frauenfußball. Damals war es noch verboten, hast du auch schon gesagt. 1955 beschloss der Deutsche Fußballbund damals auf seinem Verbandstag, das Fußballspielen mit Damenmannschaften zu verbieten. Ich kann noch mal zitieren, in der damaligen Begründung hieß es, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist und dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden. 1955, muss man sich mal vorstellen. Was lösen solche Worte aus, wenn du das heute liest und hörst?
Also körperlich Schaden, da bin ich nun ja leider gerade ein Beispiel dafür, dass das passieren kann. Ja, hat man ja gerade gesehen. Ich glaube, man kann es nur noch zur Kenntnis nehmen. Es tut mir grundsätzlich schwer, sich irgendwie mit der Vergangenheit zu beschäftigen, auch wenn es nur eine Woche her ist. Das ist passiert, das kann man nicht mehr beeinflussen. Wichtig ist, glaube ich, der Schritt, dass es aufgehoben wurde. Ich glaube, zu der Zeit damals waren viele Dinge, über die wir heute den Kopf schütteln würden. Da ist das dann natürlich jetzt ein Beispiel, was zum Thema passt. Aber ja, das ist so lange her. Da waren wir alle noch nicht auf der Welt. Von daher tangiert mich sowas ehrlicherweise dann.
1970 wurde das Verbot dann wieder aufgehoben auf einem Verbandstag. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich nicht so gerne mit der Vergangenheit. Hast du dich trotzdem mal mit dieser Geschichte des Frauenfußballs auch intensiver auseinandergesetzt?
Intensiv wäre jetzt, glaube ich, zu viel behauptet, aber klar, macht man sich da mal kundig, auch grundsätzlich Entstehung Fußball, wie ist es damals überhaupt dazu gekommen, wie waren die Zeiten damals vielleicht auch noch, als mein Opa dabei war, was hat sich dann geändert?
Was sagt denn eigentlich dein Opa zu Frauenfußball?
Der hatte ehrlicherweise nie damit ein Problem. Also er hat es ja dann auch von klein auf gesehen, dass da eigentlich keine Unterschiede sind. Klar ist irgendwann der physische Unterschied ersichtlich. Braucht man, glaube ich, auch nicht drum herum zu reden. Aber der ist stolz wie Lumpi da größtenteils und freut sich, dass ich spiele. Und vor allem dann natürlich auch in seinen Augen beim richtigen Verein spiele.
Ja, Almut Schult, die hat auch mal beim HSV gespielt, die Nationaltorhüterin. Die hat gerade erzählt in einem Interview, dass zum Beispiel Anna Blesse vom VfL Wolfsburg auch viele unschöne Rückmeldungen bekommen hat, als sie ja im Juli das Tor des Monats geschossen hat. Wie ist das bei euch beim HSV oder bei dir persönlich? Kriegst du sowas auch mal mit? Müsst ihr noch gegen Klischees oder gegen Vorurteile ankämpfen?
Ja, definitiv. Also manchmal, wenn man den einen oder anderen Chaoten außen stehen hat, da kommen schon viele Sprüche.
Die bei euch beim Spiel zu gucken?
Kann mal passieren oder bei Auswärtsspielen. Das bleibt ja auch nicht aus. Kann ja grundsätzlich jeder kommen. Von daher wird man schon gelegentlich damit konfrontiert. Oder grundsätzlich, wenn man natürlich irgendwo mal erzählt, ja, ich spiele Fußball. Es ist weiterhin eine andere Rückmeldung, die man da bekommt, als wenn jetzt ein Mann sagt, der spielt Fußball. Aber ich persönlich werde da häufig auch mit viel Euphorie, ehrlicherweise, die mir entgegengebracht wird, wo es dann eher heißt, oh, das ist ja super, dass du Fußball spielst. Und ich glaube, da gibt's in beide Richtungen Beispiele und ich glaube, an den guten Beispielen sollte man sich irgendwie entlanghangeln, weil die negativen, da wird's immer eine Minderheit geben. Und die sollte man nur nicht zu nah an sich heranlassen.
Von den Negativen hat man jetzt gerade in diesen Tagen relativ viel gelesen, nachdem jetzt gerade der 50. Jubiläumstag letzte Woche war. Hast du das alles aufgesogen, alles verfolgt? Es gab ja auch viele Dokus im Fernsehen zum Beispiel, in den Zeitungen. Oder hat dich das nur so peripher interessiert, weil, wie du eben gerade schon gesagt hast, die Vergangenheit dich nur so am Rande interessiert?
Klar habe ich ein paar Dokus gesehen, aber hör da auch nicht zu genau hin, wenn es um negative Sachen geht. Weil wie gesagt, man kann es da nicht beeinflussen. Die Personen, die solche Anschauungsbilder haben, werden die auch, glaube ich, immer für sich behalten und sich da nicht ändern. Wenn man mal die Chance hat, da den einen oder anderen auch eines Besseren zu belehren, ist das natürlich super, aber das lege ich nicht auf die Goldwaage. Und gerade alles, was Social Media betrifft, ist ja sowieso Gift dahingehend, sich irgendwie in Foren da durchzulesen. Ich glaube, da haben wir alle Besseres zu tun und sollten uns da auf die Dinge fokussieren, die wir beeinflussen können. Und ich glaube, das gehört eben nicht dazu.
Almut Schuld haben wir eben schon mal angesprochen. Die hat damals beim HSV gespielt. Auch andere bekannte Namen. Imke Wibbenhorst, Trainerin von Lotte, der Regionalliga Frauen. Kim Kullig, die wohl bekannteste Spielerin des HSV, Nationalspielerin geworden, damals bei der WM im eigenen Land gespielt. Und auch die heutige Koordinatorin des Mädchen- und Frauenfußballs beim HSV war dabei. Und die hören wir jetzt.
Hallo, hier spricht Claudia von Lanken, ehemalige Bundesliga-Torhüterin des HSV und aktuell Koordinatorin für Frauen- und Mädchenfußball. Liebe Vicky, du trägst die Rückennummer 19, was ja eher eine ungewöhnliche Rückennummer ist. Was hat es mit dieser Nummer für dich auf sich?
Ja, die Rückennummer 19. 1 und 9 sind 10. Hat das damit was zu tun? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Aber man kennt es ja so im Jugendbereich, wenn zu Beginn der Saison irgendwie die Nummern zugeteilt werden. Die Bestseller, die 7, die 9, die 10 und die 11. Früher war ich häufig die 23, als Van der Vaart noch beim HSV gespielt hat. Aber als Mario Götze anfing, irgendwie den Fußballstern zu erstreben, hatte er damals in der Nationalmannschaft die Rückennummer 19 dann bekommen. Und ich hatte da nicht so viel Lust, mich mit solchen Themen zu beschäftigen und trug dann eigentlich ab der C-Jugend immer die 19. Keiner hat verstanden, warum, aber ich fand es eine coole Nummer und ich fand, dass Götze damals halt mit das größte Talent, wenn nicht das größte Talent überhaupt war, auch in Europa. Und klar hat man auch zu dem aufgeschaut und geguckt, Mensch, was kann der, was kann ich noch nicht? Und da war es dann die 19, die ich auch so schnell nicht mehr abgeben wollen würde.
In mindestens einem Spiel war er ja auch sogar besser als Messi.
Definitiv, ja. Das würde ich unterschreiben.
Ja, Rafael van der Vaart hast du gerade angesprochen, der war auch einer von denen, die du wahrscheinlich gerne zugeschaut hast.
Ja, total. Also ich glaube, das war ja auch 2006 beginnend müsste es gewesen sein, wenn ich so einen Tick vorher noch. Klar, der war der da ordentlich nochmal Schwung mit reingebracht hat. Ich glaube, mit dem hat sich so gut wie jeder identifiziert. Und ja auch weiterhin eine Rückennummer und ein Trikot, was man auch im Stadion noch häufiger sieht. Von daher definitiv, der hat einen auch maßgeblich beeindruckt zu der Zeit.
Van der Vaart kam ja 2012 zum HSV zurück, war ein ziemlich teurer Einkauf. Ich glaube, so 15 Millionen müssen es damals gewesen sein. Das war das gleiche Jahr, als dann die HSV-Frauenfußballabteilung oder die Frauenmannschaft, die Bundesliga-Mannschaft damals abgemeldet wurde aus der Bundesliga, weil ich glaube 750.000 Euro Jahresetat fehlten. Wie hast du das damals erlebt? Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe es ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil ich noch in der Jugend unterwegs war. Klar hat man es gehört, aber da waren die Auswirkungen noch viel zu weit entfernt, als dass man sich in dem Alter wirklich bewusst ist, puh, das hat jetzt auch maßgeblich Einfluss darauf, wie es für mich in den nächsten 5, 6, 7 Jahren vielleicht weitergeht. Sprich, natürlich hat man es mitbekommen, aber glaube ich nicht als einen solchen Rückschlag wahrgenommen, wie es ja eigentlich in der Natur der Sache liegt, dass es einer ist. Grundsätzlich ist das Thema für uns abgehakt. Also ich weiß noch, Marcel Janssen, als wir letztens bei der Saisoneröffnung im Stadion waren, der wurde ja auch auf das Thema angesprochen und der sagte, einen Satz, der mich wirklich fasziniert hat, weil er sagte, das ist eine Situation gewesen, die ist dem HSV nicht würdig. Und damit ist für mich alles gesagt zu dem Thema. Das ist so gewesen, das war so, aber Betonung auf das war so. Und man geht wieder die richtigen Schritte. Wir sind dabei, quasi wieder dahin zu kommen, wo wir uns alle sehen, wo wir diesen Verein sehen wollen, auch im Frauenbereich. Und daran arbeiten wir jetzt. Und da kann man herzlich wenig wieder für die Vergangenheit tun. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema. Das ist passiert. Es soll nicht wieder passieren, dafür arbeiten wir täglich und dafür erfahren wir natürlich auch die Unterstützung auch von der AG. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass der HSV da wirklich gesellschaftsübergreifend dann auch Hand in Hand geht und versucht, da wieder voranzugehen.
Wie ist das bei dir persönlich? Du bist ja noch sehr jung. Bleibt die Bundesliga für dich ein Ziel?
Definitiv ein Ziel, was man nicht aus den Augen verliert, klar. Ich glaube, älter oder erfahrener man wird, weiß man auch, wie schnell es mit einer Verletzung vorbei sein kann. Also Zeit von Nachwuchsleistungszentren sind für mich, glaube ich, trotz noch nicht ganz so fortgeschrittenen Alters vorbei. Aber es ist natürlich immer ein Risiko, was dabei ist. Sprich, jetzt bin ich montags morgens dann mit Krücken in die Firma gekommen. Glücklicherweise habe ich da riesen Support und die sind eher besorgt, als dass, ja, gibt es natürlich auch Arbeitgeber, die dann nicht so begeistert sind. Sprich, das sind die Themen, die einen begleiten, weil das ist das, womit ich wahrscheinlich bis ich 75, 80 bin, irgendwie mein Lebensunterhalt natürlich finanzieren muss. Sprich, man tut alles, was man kann, nebenher, um so weit es geht zu kommen. Wenn es da nochmal den Sprung irgendwie gibt, dass die Entwicklung bei mir und beim HSV dahin geht, dass es vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert ist, dann auch in einen semiprofessionellen oder professionellen Bereich geht, ist das Leben, glaube ich, zu kurz, um zu sagen, pff, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Das auf jeden Fall, dafür ist die Leidenschaft zu groß.
Und auch das Talent, 2019 Hamburgs Fußballerin des Jahres geworden. Wie ist das eigentlich? Gibt es beim Frauenfußball, sind da bei euch in der Regionalliga Scouts unterwegs, die dann mal Informationen einsammeln und dann meldet sich hier und da mal ein Sportdirektor aus Duisburg oder Frankfurt?
So glaube ich nicht, aber natürlich guckt der ein oder andere Trainer mal zu. Gerade im Sinne des Mannschaftsscoutings für die kommenden Spiele. Aber so die üblichen Verdächtigen und guten Spielerinnen kennt man natürlich auch mittlerweile in den Regionalligen. Sprich, da wissen, glaube ich, die Trainer grundsätzlich schon Bescheid und man spielt ja auch häufig genug gegeneinander, damit sie dann immer mal wieder ein aktuelles Bild von einem bekommen, dass sich da jetzt irgendwelche Sportdirektoren melden. Das glaube ich.
Hattest du denn schon mal eine Anfrage irgendwo aus der Bundesliga? Hier kannst du es verraten.
Nee, das nicht. Ich hatte aber mal im Rahmen eines Sommerurlaubs, den wir gemacht haben, da war so ein FC Bayern München Fußballcamp und da war der Trainer Wolfgang, weiß ich nicht mehr, der war aber auch damals Spieler gewesen, Profispieler und da hatte ich damals das Camp gewonnen und dann durfte man nach München ins Stadion und einmal auf der Trainingsanlage trainieren und der sagte damals, tu mir den Gefallen und bitte komm hierher und ich glaube, ich war 8, 9 Jahre alt und es war natürlich jetzt kein Thema, mit der ganzen Familie irgendwie nach München zu reisen oder dahin zu ziehen. Da
hätte sonst auch der Opa das Veto eingelegt.
Wahrscheinlich, ja. Wobei der ist Riesenfan von Müller Wohlfahrt. Das fand er dann auch gut, dass man da in Betreuung wäre, notfalls. Aber das war dann erstmal kein Thema.
Ist ja auch schwierig, wenn man jetzt ein Angebot kriegt von den Bayern. Man verdient jetzt nicht das allergrößte Geld im Fußball bei den Frauen. Da muss man sich eine neue Wohnung suchen, muss einen neuen Job suchen. Da hängt ja dann doch mehr dran als jetzt vielleicht bei Profifußballern, die dann ja das entsprechend auch finanzieren können.
Definitiv. Also man wird bei null starten. Man bräuchte schon Support seitens der Mannschaft oder des Vereins. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Vor allem 10 oder 13 Jahre zurückblickend wäre es nicht selbstverständlich gewesen, vor allem im Jugendbereich. Und da muss dann natürlich die ganze Familie mitziehen. Aber die sind natürlich hier auch verwurzelt. Und ist schon alles richtig so, dass ich hier bin beim HSV.
Wir sprechen hier im Podcast ja jede Woche über den HSV. Das erste Mal heute über Frauenfußball. Es gibt aber auch einen Podcast, der spricht auch sehr häufig über Frauenfußball. Der heißt nicht schlecht, Frau Specht. Schon mal davon gehört?
Bisher nicht, nee.
Ist auch noch nicht so lange auf dem Markt, aber der Initiator oder einer der zwei Initiatoren ist ein TV- und Radioreporter von Borussia Dortmund, hat mit Kai und mir hier in Hamburg Sport studiert und was viele nicht wissen, was auch Kai nicht wusste, dass er großer Fan der HSV-Frauen damals war. Und ja, wir hören ihn einfach mal.
Moin moin nach Hamburg, hier spricht Danny Fritz und liebe Vicky, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Ahnung hast, wer ich bin. Keine Ahnung hast, dass ich einen eigenen Frauenfußball-Podcast betreibe und erst recht keine Ahnung hast, dass ich 2011-12 die perfekte Bundesliga-Saison hingelegt habe, als ich nämlich als Fan der HSV-Frauen bei jedem Heim- und Auswärtsspiel im Stadion war. Und jetzt meine Frage, wo warst du? Zarte 13, 14 Jahre und wie hast du die Frauen-Bundesliga und als Hamburger deren natürlich die HSV-Frauen verfolgt?
Ja, wo warst du, als Kim Kullig an der Hagenbeckstraße zur Nationalspielerin wurde?
Tatsächlich sogar mal Einlaufkind gewesen.
Aber nicht stark im Kulleg.
Nee, das leider nicht. Aber sie war, ich glaube, nur 3 Leute entfernt von mir. Da hat man sie natürlich angehimmelt. Da war man schon hin und wieder mal da, definitiv. Und das ging damals so schnell, da hätte ich niemals gedacht, dass man irgendwie auch mal in der Richtung unterwegs ist. Klar, jetzt nicht im Nationalmannschaftsbereich, aber ja, gegen solche Mannschaften, wie wir es ja jetzt auch im DFB-Pokal beispielsweise schon hatten, auf dem Niveau zu spielen, hätte ich mich damals, glaube ich, extrem drauf gefreut und sofort unterschrieben.
Wie bist du denn Einlaufkind geworden beim HSV damals? Und weißt du noch, wer an deiner Hand lief?
Nee, das nicht mehr, aber wir hatten damals einen super Trainer, Reinhard Meyer hieß er, das war auch mein erster Trainer, der wirklich Gott und die Welt in Bewegung gesetzt hat, dass wir A, super Bedingungen haben und B, solche Sachen halt auch erleben können. Auch das war, glaube ich, damals nicht selbstverständlich, dass es im Frauenbereich überhaupt Einlaufkinder gab und dass wir das dann auch abbilden durften. Und der hatte uns diesen Wunsch mal erfüllt und war natürlich glückliche Kinderaugen, in die man da blicken konnte, wenn man da mit den Idolen einmal auflaufen darf.
Nicht schlecht, Frau Specht, würde jetzt Danny Fritz sagen. Wenn du das jetzt hörst, dass du einen eigenen Podcast hast, könnte dich das auch interessieren? Hättest du da mal Lust reinzuhören?
Definitiv, also der kommt jetzt auf meine Playlist. Den einen oder anderen Podcast hat man natürlich schon so, den man die Woche über hört. Aber der kommt da auf jeden Fall mit drauf.
Wie viele Zuschauer kommen zu euren Spielen so in Nicht-Corona-Zeiten?
Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, im Schnitt vielleicht 50, wenn es hochkommt. Natürlich sind die meisten auch irgendwie Eltern davon, die da eisern bei Wind und Wetter mit dabei sind. Jetzt beispielsweise im Ende Februar, Anfang März gegen St. Pauli, da waren, glaube ich, schon ein paar hundert mit dabei, die dann auch ordentlich Lärm gemacht
haben. Pyros gezündet haben.
Pyros und alles drum und dran. Da hört man natürlich auch von außen den einen oder anderen Spruch, aber das gehört dann natürlich auch mit dazu, aber klar. Bei uns sind die Zuschauerzahlen deutlich, deutlich weniger. Von daher war es auch nicht ungewohnt, jetzt irgendwie Geisterspiele zu haben oder zu verfolgen, weil ich glaube, in dem Rahmen spielen wir die meiste Zeit.
Wie konsumierst du denn Bundesligaspiele der Frauen oder die Champions League? Guckst du dir das an? Hast du da irgendwo eine Internetseite, wo man das dann auch alles live verfolgen kann?
Das, was übertragen wird, schon. Das definitiv, gerade bei Eurosport gibt es ja auch den einen oder anderen Livestream oder ähnliches, den man verfolgen kann. Da guckt man schon häufiger mal rein, gerade im Bereich der Champions League dann auch. Bundesliga kollidiert häufig auch mit unseren Spielen dann irgendwie, aber wenn es sich mal ergibt, auf jeden Fall.
Wir haben eben schon von Kim Kulik gehört, die ein großes Idol für dich war, als du noch ein Kind warst. Es gab noch eine Hamburgerin, die sich sehr, sehr verdient um den Frauenfußball gemacht hat. Sie wurde 1995 als erste Frau in den DFB-Vorstand gewählt, hat auch großen Anteil an der Frauennationalmannschaft und an der Frauenbundesliga. Eine Ahnung, wie wir meinen könnten?
Also ein Namen, den man natürlich immer irgendwie hat, ist ja Hannelore Ratzeburg.
Korrekt. 100 Punkte.
Immerhin. Nachdem eben so oft gesagt wurde, ich hätte keine Ahnung, ist das schon mal gut. Nee, klar, Hannelore Ratzeburg kennt man auf jeden Fall.
Kennt man und hört man. Genau. Jetzt.
Hallo, Viktoria Schulz. Ich grüße dich ganz herzlich. Wie du sicher weißt, ist der HSV mit seinem Frauenfußball seit 50 Jahren dabei und kann in diesem Jahr auch 50 Jahre Jubiläum feiern. Da stellt sich ja die Frage, wann habt ihr denn Lust und Laune wieder aufzusteigen in die Bundesliga? Wie ist euer Plan? Das wäre doch mal eine Frage, die ihr diskutieren solltet.
Ja, diskutiert ihr das?
Ja, am besten direkt. Am besten direkt. Nee, natürlich ist das ein Thema, was wir intern auch diskutieren oder in höheren Ebenen diskutiert wird, wie da so die 5-10 Jahrespläne sind. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass Erfolg auf einem wirklich stabilen Fundament stehen muss und dass es nicht damit erreicht, einen Aufstieg nach dem nächsten zu feiern und mit der Jugendarbeit nicht nachzukommen, vielleicht auch mit dem Altersgefüge innerhalb der ersten Mannschaft nicht nachzukommen. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen Altersschnitt, da wird mir manchmal schwindelig, wenn ich den sehe, dass ich seit, glaube ich, 3 Jahren in Team Alt lande. Also es ist auch nicht,
22.
Also ist auch nicht so normal. Von daher, das sind die Bausteine, die wir brauchen, die auch erstmal vor dem sportlichen Erfolg liegen, auf Kraft und Teufel komm raus direkt aufzusteigen. Wir wollen es, das liegt in der Natur der Sache. Ich würde gern Sportler sehen, der nicht am Ende der Saison irgendwie auf 1 stehen möchte. Sprich, klar ist das das Ziel, aber ich glaube, die Zeit wird zeigen, wie schnell das vielleicht auch geht. Und das hängt davon ab, wie gut wir mit unseren Strukturen und allen Gegebenheiten drumherum nachkommen. Und da muss der Fokus drauf liegen, um dann natürlich auch langfristig den Erfolg zu haben und nicht einen kurzfristigen, der dann genauso schnell wieder davon eilt.
Ja. Bist du in diese Gespräche als HSV-Kapitänin involviert in irgendeiner Form oder suchst du da vielleicht auch den Kontakt zu den Verantwortlichen?
Ich bin in einem sehr, sehr guten Austausch zu unserem Trainer Manu, den wir ja vorhin auch schon gehört haben. Sprich, natürlich erzählt er da auch mal das ein oder andere, weil er genau weiß, dass ich an solchen Themen interessiert bin und es nicht einfach auf mich zukommen lassen möchte und mich dann vielleicht freue, wenn wir aufsteigen und dann frage ich mal nach, was jetzt der nächste Schritt ist.
Oder wenn die Bayern dann kommen mit dem Angebot, dann muss er erstmal sagen, pass auf, wir haben einen Dreijahresplan und du
kannst hier auch. Ob er das dann zulässt, das weiß ich nicht. aber nee, klar, ein bisschen bekommt man da mit. Ich glaube aber auch, ein gutes Konzept basiert immer darauf, dass es vielleicht auch nicht in aller Munde ist, weil natürlich wirst du dann da auch dran gemessen und wenn es dann vielleicht mal in der einen Saison nicht so klappt oder nicht auf Anhieb klappt, dann wirst du dran gemessen und bist hinterm Plan und das heißt nicht immer zwingend, dass es schlecht ist, sondern auch kleine Rückschritte sind natürlich für einen größeren Fortschritt dann irgendwie gut, sprich die richtigen Personen sind darin involviert, da habe ich vollstes Vertrauen. Und
Einer davon ist zum Beispiel Marcel Janssen, der war 2012 ja bei den Profis dabei, als sie abgemeldet wurden, hast du gesagt, jetzt ist er Präsident und damit ja auch mitverantwortlich für die HSV-Frauen. Er hat hier vor einem Jahr ungefähr in einem Podcast gesagt, dass seine Vision und sein Ziel ist es schon, die HSV dann auch irgendwann wieder in die Bundesliga zu führen. Ist das bei euch angekommen?
Definitiv. Also ich glaube, mit Marcel Janssen haben wir da den Top-Partner überhaupt an unserer Seite, dass er nicht nur damals schon im Zuge der Abmeldung der Damenmannschaft doch lautstark für die Verhältnisse damals auch publiziert hat. Aber er steht zu dem, was er sagt. Das sind halt keine Floskeln, die er da in irgendwelchen Interviews von sich gibt und lässt sich dann nicht blicken. Er ist ein Präsident, dem man häufig auf der Anlage über den Weg läuft. Er kümmert sich um die Themen, er guckt manchmal bei Spielen zu, bei seinem vollen Terminkalender natürlich auch nicht selbstverständlich. Sprich, da merkt man schon, dass da wirklich auch Engagement hintersteckt. Und das ist dann natürlich auch ein Gefühl, mit dem sich manches einfacher erreichen lässt, weil man weiß, der Support seitens des Vereins und des Präsidenten, der ist da. Und ich glaube, mehr kann man sich dahingehend auch schon fast kaum wünschen. Dann liegt es an uns, entsprechend zu performen.
Du hast über die Strukturen gesprochen. Könntest du dir vorstellen, auch selbst bei den Strukturen zu helfen, ob mal irgendwann eine Trainerkarriere einzuschlagen, damit zu helfen, vielleicht im Jugendbereich?
Klar, definitiv. Also ich habe es ja noch wieder schon mal überlegt, weil ich auch häufiger von Verletzungen geplagt war, die dann auch manchmal so eine ganze Saison gedauert haben. Da lenkt man sich schon mit so ein paar Trainingsaufgaben ab und könnte sich dann vorstellen, da auch tätig zu werden. Grundsätzlich glaube ich, solange ich spielen kann, ist der Drang, das selber zu machen, viel zu groß, als dass ich nebenher noch irgendwie eine Mannschaft trainieren könnte.
Wir haben ja eben schon den Namen Imke Wübenhorst gehört, die eine Männermannschaft trainiert. Wie lange glaubst du, wird es dauern, bis irgendwann mal eine Frau eine Profimannschaft trainieren wird?
Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Also sie macht natürlich den richtigen Schritt. Sprich, alle, die jetzt folgen, haben da schon mal jemanden, der den Weg vorher bestritten hat. Das wäre natürlich super, wenn es in Anführungsstrichen dann auch potenziell mal Normalität wäre, weibliche Trainerin im Profi-Männerbereich irgendwie zu haben.
Auf Ebene der Schiedsrichter ist das ja eigentlich mit Bibiana Steinhaus passiert, ne? Also da fragt jetzt keiner noch beim 100. Mal noch nach, ist eine Frau, sondern das ist irgendwie normal, dass die dann auch gepfiffen hat.
Definitiv. Schade, dass sie jetzt aufgehört hat, aber sie macht ja noch im Bereich des Video Assistant Referees weiter. Aber klar, also das sind die Ziele. Ich glaube nicht, dass sie utopisch sind. Das wird die Entwicklung der Zeit zeigen. Aber vielleicht ist es man ja selber.
Ein Ziel ist es ja auch, mehr Frauen vielleicht in Führungspositionen bei Profiklubs zu bekommen. Da gibt es ja auch noch große Rückstände. Katja Kraus war mal hier beim HSV im Vorstand mit dabei. Ja, viele andere kennt man ehrlich gesagt nicht. Wie ist das bei dir? Könntest du dir sowas vorstellen, auch in Richtung Management im Fußball zu gehen?
Total. Also es spiegelt sich ja ein bisschen mit meiner Position jetzt im Job, da im Asset-Management-Bereich. Das macht mir schon extrem viel Spaß und das ist jetzt im Bereich Immobilien, aber sowas im Bereich Fußball zu machen, würde ich absolut nicht ausschließen. Also da irgendwie die Strippen im Hintergrund zu ziehen.
Vielleicht mal ein Praktikum bei Jonas Bolt?
Das wäre doch was.
Ja, dann gucken wir einmal kurz zum Lokalrivalen FC St. Pauli. Der will ja auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Frauenquote von 50% in Führungsgremien festschreiben. Eine gute Idee aus deiner Sicht? Vielleicht auch für den HSV?
Ich stehe Frauenquoten immer echt zwiegespalten gegenüber, weil aufgrund einer Quote in eine Position zu kommen, bin ich kein Freund von, also definitiv nicht. Es geht immer um Qualität und auch notwendige Skills, die man haben muss, aber man versteht natürlich den Ansatz dahinter, den sie fahren wollen und deshalb grundsätzlich erstmal eine gute Idee, eine gute Entwicklung, die sie vorantreiben wollen, wäre natürlich super, wenn man keine Quoten braucht, um in solche Positionen zu kommen, um vielleicht den Fuß in die Tür zu bekommen, was natürlich manchmal doch deutlich holpriger der Fall ist, als vielleicht, wenn man eben in der Männerdomäne Fußball ganz normal den Weg beschreitet. Glaube ich, ist es erstmal was, dem man positiv und offen gegenüberstehen sollte. Ob es sich dann bewährt, das wird man sehen, aber zumindest erstmal ein guter Ansatz.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. In den nächsten Jahren, denke ich, mit Sicherheit wird da noch einiges passieren. Und vielleicht sehen wir uns dann ja in ein paar Jahren hier nochmal wieder, wenn du dann mit dem HSV in der Bundesliga spielst. Und
Oder ihn managed.
Oder ihn managed, ja. Oder ihn trainierst.
Oder beides.
Spielertrainerin wäre auch noch möglich. Ja. Die Felix Magath des Frauenfußballs irgendwann wirst dann.
Aber natürlich können wir dich jetzt hier nicht aus unserem Podcast entlassen, ohne dass du die gleiche Frage, die wir allen stellen, auch beantwortest. Wobei du musst gleich doppelt beantworten, weil unsere traditionelle letzte Frage ist immer, wann steigt der HSV auf? In deinem Fall müssen wir natürlich fragen, wann steigt die Männermannschaft des HSV auf und wann steigt ihr auf?
Ich würde sagen, diese Saison und diese Saison.
Schönes Schlusswort, ja. Ja, sehr gut. Ja, liebe Vicky, das war großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
Danke euch. Vielen Dank.
Ja, und wir melden uns dann Ende der Woche wieder. Dann geht es wieder um die Zweitliga-Fußballer des HSV vor dem nächsten Nordderby bei Holstein Kiel. Dann begrüßen wir auch wieder einen passenden Gast. Wer das ist, erfahrt am Sonntag, denke ich mal, werden wir die nächste Sendung ausstrahlen. Genau, und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.